ARD. Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
Mit Ricardo Mastrocola.
Kata Rocha bei Valencia.
Totales Chaos. Immer noch ist da mega viel Schlamm auf den Straßen.
Schmutz und Autos, die sich gestapelt haben.
Gewaltigkeit. So habe ich es noch nie erlebt.
Keller sind dann vollgelaufen.
Das Wasser ist jetzt weg. Die Schäden sind gravierend.
Deshalb ist es wichtig, dass auch der Klimaschutz eine große Bedeutung hat.
Wenig Regen und trockener Wind.
Und auch der erste Waldbrand im Kreis Waldeck-Frankenberg.
Die Wälder in Südhessen sind viel zu trocken.
Da ist kein Tropfen Wasser drin. So, und das ist halt ein Problem.
Manchmal sind aber zu viele Tropfen Wasser auf einmal auch ein Problem. Die Klimaerwärmung bringt es mit sich, dass unser Wetter verrückt spielt, dass immer öfter und die Wetterextreme sich häufen. Starker Regen, trockenes Land, das neue Normal. So heißt diese Folge von Der Tag, wie immer auch zu finden in der ARD-Audiothek. Je mehr sich die Luft aufheizt, desto mehr Wasserdampf kann sie speichern und dann prasselt er irgendwann runter, der Regen. Noch dazu kommen immer öfter sogenannte blockierende Wetterlagen, nämlich dann, wenn die Luftmassen in höheren Sphären sich kaum mehr von der Stelle bewegen, was dann zu Platzregen oder Starkregen werden kann und dann zu Überschwemmungen und Sturzfluten führen kann. Deutschland hat das im Juli 2021 erlebt im Ahrtal. Spanien hat das im vergangenen Jahr erlebt, Ende Oktober in der Provinz Valencia. Und während wir das alles sehen, bleibt das Wasser in anderen Regionen aus und wir erleben immer öfter Wasserknappheit. All das eine Folge der Klimaerwärmung. Klimaforscher sprechen schon von Risikojahren, die vor uns liegen und mit denen wir rechnen müssen. Was geschieht da gerade mit unseren Wasserkreisläufen? Wie gut sind unsere Städte darauf vorbereitet? Frankfurt zum Beispiel oder Kassel. Wie lernen wir den Umgang mit Wasser? Überfluss und zugleich Wasserknappheit. Das besprechen wir in den kommenden rund 55 Minuten. Jetzt schauen wir erstmal nach Valencia, in die Region, die vor einem halben Jahr schwer erwischt wurde. Mindestens 230 Menschen sind in den Fluten gestorben. Noch immer werden 5 Menschen vermisst. Franka Wels ist unsere Korrespondentin für die Region. Was waren das für Tage Ende Oktober 2024 in der Region Valencia, Andalusien, Murcia? Da waren ja Hunderttausende betroffen.
Also das waren wirklich sehr bemerkenswerte Tage und mir haben sich tatsächlich 2 Dinge ins Gedächtnis eingebrannt. Zum einen eine Geräuschkombination aus so diesem Brummen von Pumpen und Schrubben. Und damit verbunden ist dann auch ein Bild, nämlich Heerscharen von Menschen in weißen Schutzoveralls, wie wir sie von so Forensikern an Tatorten oder aus CSI kennen, in Gummistiefeln mit Besen, die halt das, was dann zum Teil aus Gullis hochgepumpt wurde, dann einfach aus den Straßen weggeschrubbt haben. Die meisten davon Freiwillige aus allen Ecken Spaniens, selbst von den Kanarischen Inseln sind damals Leute gekommen, um zu helfen im Katastrophengebiet. Und das war ganz, ganz beeindruckend. Oder auch Menschen wie eine Frau, die Gloria, die eine Suppenküche in Paiporta, das war auch einer der Orte, den es wirklich ganz krass betroffen hat, zusammen mit halt einem Team geschmissen hat und die halt gesagt hat, naja, die Leute, die hier die ganze Zeit ackern, also putzen, Trümmer und Müll wegräumen, Autowracks wegschaffen, die müssen schließlich auch was essen und das war dann ihr Job. Und tatsächlich neben Anwohnerinnen und Anwohnern, die jetzt ja auch in den meisten Fällen nicht mehr so richtig gut kochen konnten, weil sie einfach gar nichts mehr hatten, mit dem sie kochen konnten. Freiwilligen kamen dann auch Armeeangehörige, Feuerwehrleute und so weiter da vorbei und haben sich dann immer so entweder einen Teller Nudelpfanne oder Reis mit Fleisch und Gemüse geben lassen, was da halt gerade so aufgetischt wurde. Das ist das eine. Zum anderen waren es aber auch sehr tragische Tage. Etwa als ich da war mit einem weit über 60-jährigen Mann namens Camello gesprochen habe und dann in dem stand mit ihm zusammen, was von seinem Geburtshaus übrig war. Und das war nicht viel. Da fehlten tatsächlich Außenmauern, der Innenbereich. Das waren ursprünglich mal mehrere Räume. Das war jetzt alles Open Plan, aber halt unfreiwillig. Und darüber hinaus waren es dann auch wütende Tage, ne? Weil zum Beispiel Camellos Nachbarn in Cata Roja, das ist auch einer dieser Vororte von Valencia, Paco und Vicente, die habe ich getroffen, als sie gerade dabei waren, Pacos Garagentor zuzumauern, weil die Fluten das weggerissen hatten und Tore und Türen und eigentlich alles war zu diesem Zeitpunkt Mangelware, weil eben auch viele Baumärkte betroffen waren von der Flut. Und die beiden haben mir dann erzählt, also nicht nur hätte die Regionalregierung die Bevölkerung nicht rechtzeitig gewarnt, sondern es habe dann eben auch noch 5 bis 6 Tage gedauert, bis die ersten offiziellen Helfer gekommen seien. Also ohne die Freiwilligen seien die aufgeschmissen gewesen, hätten kein Wasser gehabt und so weiter. Und das Interessante ist, dafür haben sie zum einen sowohl der konservativen Regionalregierung, der Autonomen Gemeinschaft Valencia, das ist so wie unsere Bundesländer in Deutschland, die Schuld gegeben oder die Verantwortung, als auch der linken Zentralregierung in Madrid, weil sie gesagt haben, da haben wir wieder dieses übliche Gezacker zwischen den sich spinnefeind seienden Konservativen und den Sozialisten in Spanien. Die hätten das wie ein Spiel behandelt, nämlich immer gesagt, nein, du bist zuständig, nein, du bist zuständig, ich. Und die haben gesagt, und hier sind die Leute gestorben. Ne? Und damit hätte die Politik nicht gerechnet. Die dachten, naja, da kommt Wasser, es gibt ein bisschen Hochwasser, und haben sich munter gegenseitig die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten zugeschoben. Aber währenddessen sind halt Leute einfach ums Leben gekommen, weil man einfach nicht rechtzeitig sie gewarnt hat und danach eben das Leid auch nicht noch weiter abgelindert hat, weil die Leute eben dann noch tagelang darauf gewartet haben, dass ihr Staat, ihre Gesellschaft ihnen hilft.
Die Wut, der Frust waren offenbar enorm, aber auch die Solidarität vor einem halben Jahr. Wie war das denn, was den Hochwasserschutz angeht? Waren da die Behörden wenigstens vorbereitet gewesen oder auch da völlig blind?
Ja, also was ja noch dazu kommt, und das macht es eigentlich besonders oder noch mal tragischer, was da passiert ist, dass in diesen besonders stark betroffenen Gegenden, wie zum Beispiel diesem Ort Catarroja, vor vielen Jahren ganz schwere Planungsfehler begangen worden sind. Während des Baubooms, so in den 90er Jahren, da wurde nämlich alles bebaut, was ging. Und auch egal, ob das jetzt im Sinne des Hochwasserschutzes war oder nicht, sprich einschließlich Überflutungsflächen, denn Hochwasser gibt es hier seit ganz, ganz vielen Jahren immer wieder, auch eben in zum Beispiel Catarroja. Und diese Planungsfehler, die haben sich jetzt halt am 29. Oktober 2024 ganz, ganz bitter gerecht.
Und haben denn dann die Behörden, hat die Politik, hat die Landesregierung und auch die Regionalregierung, haben die dann entsprechend reagiert und etwas verändert? Hat es Maßnahmen gegeben, die das Ganze jetzt für den Wiederaufbau auch besser machen?
Also das ist natürlich in dieser Größenordnung ein bisschen schwierig. Wir waren vor einiger Zeit auch in einer Kleinstadt, die 2019, also das ist schon ein paar Jahre her, auch schwer von einem Hochwasser betroffen wurde. Und da hat man reagiert. Also da hat man zum Beispiel einen Flusslauf verändert. Dort, wo früher der Fluss durchlief und wo auch Leute gewohnt haben an dessen Ufer, da ist jetzt ein Park. Man hat Leute umgesiedelt und die haben das auch freiwillig gemacht und sind jetzt auch sehr stolz. Also wenn man da jetzt hinkommt, dann führen die einen da durch und zeigen, so war das damals, so ist es heute. Und wir sind jetzt, fühlen uns jetzt auch besser geschützt. Nur das Problem ist eben hier, da reden wir von einer Kleinstadt und hier reden wir jetzt eben von mehreren Ortschaften und wirklich also Tausenden von Menschen, die dann umgesiedelt werden müssten, wo man auch erstmal einen Plan und ein Konzept haben muss. Also deshalb so in dieser Größenordnung geht es gar nicht so ohne weiteres.
Und das ist ja auch erst ein halbes Jahr her. Kommen denn die staatlichen Hilfen wenigstens an, sodass sich die Menschen ein wenig beruhigt haben?
Also die Hilfen sind in vielen Fällen angekommen vom Staat. Ja, es gibt Klagen über zu viel Bürokratie. Problematischer ist allerdings, dass viele Betroffene weiterhin darauf warten, dass die Versicherungen endlich zahlen, denn das sind die wesentlich höheren Summen. Eine Betroffene hat zum Beispiel relativ flott so um die 2000 Euro vom Staat bekommen, wartet aber bis heute auf das Geld von der Versicherung. Und dann hat ihr Vermieter sich auch nicht wirklich um die Schäden in der Wohnung gekümmert. Wenn man bei ihr zum Beispiel das Bett im Kinderzimmer von der Wand abzieht, dann kann man da bis heute immer noch die Spuren des Wassers sehen. Und das ist halt ein ja, erhebliches Problem, dass in diesem wichtigen Bereich es scheinbar sehr schleppend ist. Und auch das führt dann dazu, dass wir hier sehr viele Graffitis sehen, auf denen steht Ni oblit ni perdo, ne? Also nichts vergessen und nichts vergeben. Und das ist schon auch die Grundhaltung vieler Menschen hier in der betroffenen Region.
Und diese Hochwasserkatastrophe, diese Überschwemmung, hat die denn Auswirkungen gehabt auf die Klimaschutzdebatte, auf die Klimaschutzpolitik der Zentralregierung?
Also auf die der Zentralregierung in Madrid nicht, denn die ist ja schon seit Jahren bekennende sozusagen Klimawandelgläubige, ja, und auch versucht auch dagegen etwas zu tun. Was hier sehr viele auch erzürnt hat, dass nach dem Regierungswechsel, nach den letzten Regionalwahlen, also hier waren lange die Sozialisten an der Regionalregierung und dann bei der letzten Regionalwahl wurden die abgewählt und die Konservativen haben aber keine eigene Mehrheit und haben dann zunächst ein Bündnis mit den ganz Rechten von Vox geschlossen, sich dann aber auch irgendwann miteinander überworfen und jetzt gibt es so eine etwas wackelige Kooperation und da ist das Problem, dass wir halt in den Reihen der ultrarechten Vox-Partei eine nicht unerhebliche Zahl von Menschen haben, die glauben, dass mit dem Klimawandel, das ist doch auch wieder alles linke Woke-Propaganda und ist doch alles gar nicht so schlimm. Und das ist natürlich dann nicht besonders hilfreich, wenn man sich immer wieder Mehrheiten suchen muss, wenn man dann aber einen Partner hat, der gerade was diesen Aspekt angeht, nicht wirklich interessiert ist, weil er auch die Dringlichkeit nicht wirklich akzeptiert. Und das ist eben auch wieder so ein Konflikt, dass zum Beispiel auch die Zentralregierung, die kann Klimaschutzmaßnahmen beschließen, so viel sie möchte. Das ist so ein bisschen wie in Deutschland, wo man immer sagt, naja, aber die Zuständigkeit liegt bei den Ländern. Es ist auch wieder wie bei der Wohnungspolitik. Und wenn die Länder dann sagen, wir sehen die Dringlichkeit nicht so oder wir wollen es anders machen, weil wir das für sinnvoller halten, dann kann die Zentralregierung sich auf den Kopf stellen.
Und die Menschen in Valencia und rund um Valencia, die müssen das jetzt ausbaden?
So ungefähr. Also ich war ja auf der allerersten Demo, die sich also zum einen gegen die Zentralregierung gerichtet hat, weil es eben dieses unwürdige Zuständigkeitsgezacker gab, aber vor allen Dingen, und das ist das Hauptmotiv all dieser Demonstrationen, es gab bisher 6 Großdemos seit der Flutkatastrophe, ist halt Masson Dimission, also sprich der Rücktritt des konservativen Regionalpräsidenten ist hier immer noch das große Ziel. Und auf diesen Demos, da wurde eben auch von einigen Teilnehmern genau das angeführt, dass man gesagt hat, na ja, die Konservativen haben hier gemeinsame Sache gemacht mit Klimawandelleugnern und das Ergebnis sehen wir jetzt. Deshalb, also nicht nur sollen die Verantwortlichen tatsächlich mal Verantwortung übernehmen, das hat ja bis heute keiner gemacht, sondern sie sollen auch endlich den Klimawandel ernst nehmen, denn was passiert, wenn man das nicht macht, das konnte man halt am 29. Oktober 2024 eindrucksvoll beobachten. So die Argumentation vieler Demonstrierender hier.
Franka Welz, unsere Korrespondentin in Spanien, über den Regen in Valencia, der vor einem halben Jahr nicht mehr aufhören wollte und der dann zu der Flutkatastrophe geführt hat, die vermutlich über 230 Menschenleben gefordert hat, was nicht nur am Wasser lag, sondern auch an der gedankenlosen Bebauung und dem fehlenden Hochwasserschutz. Wir haben hier bei uns in den vergangenen Wochen eher das Gegenteil erlebt. Wochenlange Dürre, wenig Regen. Erst in der zweiten Aprilhälfte kamen wieder ein paar Niederschläge, aber insgesamt relativ wenig bisher auf das Jahr gesehen. Die Dürrekarten der Fachleute zeigen entsprechend in vielen Regionen wieder knallrote Bereiche, während in anderen Regionen Europas wieder zu viel Wasser runterkommt als sonst üblich, wobei der Regen an sich ja ein tolles Erlebnis sein kann.
Ich heiße Stefan, wohne in Saulheim. Ich habe 30 Jahre in Südafrika gelebt. Und der beste Geruch, den es auf der Welt gibt, ist, wenn nach der Trockenzeit der erste Regen fällt. Der Geruch ist unvergesslich.
Ähnlich wie Radiohörer Stefan aus Saulheim in Rheinhessen ging es womöglich vielen Menschen, als vor etwa 2 Wochen der Regen einsetzte. Nach einer langen Trockenheit, die die Pegelstände des Bodensees sinken ließ oder die des Rheins.
Das ist so niedrig, was es schon lange ist. Gab normalerweise Sommer, wenn im Juni, Juli, August gibt es überhaupt keinen Regen, dann fängt an, aber so nichts.
Sagt Binnenschiffer Tamás Radnai. Aufgrund des niedrigen Rheinpegels konnte er sein Schiff nicht mehr voll beladen, mit finanziellem Verlust. Selbst beim letzten extremen Tiefstand 2018 ging dem Fluss nicht so früh das Wasser aus. Die Hauptgründe für das Niedrigwasser im Rhein sind ausbleibende Regenfälle in seinem Einzugsgebiet. Außerdem fehlt Schmelzwasser aus den Bergen wegen des milden Winters und der anschließenden Trockenperiode seit Februar. Das erklärt Manuela Nied, Hydrologin an der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg in Karlsruhe.
Was zunehmen wird, sind die Extreme, dass wir immer häufiger Zeiten haben werden, in denen ein außerordentlich niedriger Wasserstand ist und dann auch wieder Zeiten, in denen ein außerordentlich hoher Wasserstand ist.
Das betrifft nicht nur den Rhein und sein komplettes Einzugsgebiet von der Schweiz bis an die Nordsee, sondern auch weitere Gegenden Deutschlands, erläutert Andreas Marx. Er leitet beim Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig den Dürremonitor Deutschland. Starke Sonnenstrahlung mit dementsprechend hohen Verdunstungsraten ließ zudem vielerorts die Böden bis in Tiefen von 50 Zentimetern plus austrocknen. Ganz generell geht Andreas Marx davon aus, dass es künftig vor allem im Sommer weniger regnen wird, eine Folge des Klimawandels.
Die Zeit, in der in Deutschland das Grundwasser gebildet wird, ist das Winterhalbjahr. Das heißt, im Winter wird das Grundwasser in Zukunft wahrscheinlich stärker aufgefüllt, als es in der Vergangenheit war. Im Sommer wird es gleichzeitig wärmer. Der Wasserverbrauch von Pflanzen, Ökosystemen, Menschen wird dadurch bedingt höher werden. Und das gleicht sich insgesamt ziemlich gut aus.
Das klingt nach Entwarnung, doch die Aussage bezieht sich auf die Durchschnittswerte im Jahresverlauf. Es wird trotzdem öfter extremeres Wetter geben, in Gestalt von Dürren oder besonders starken Niederschlägen. Überschwemmungen mit Todesopfern in Italien, extreme Unwetter im Landkreis Harz, Schneemassen in der Schweiz und Lawinen in Frankreich. Ereignisse wie diese, parallel zu Niedrigwasser in unseren Flüssen und zu Waldbrandgefahr in Hessen, sie werden wohl auch künftig zu unserem neuen Leben dazugehören.
Stefan Hübner aus unserer Wissenschaftsredaktion über die Wetterextreme in diesem Jahr. Starker Regen, trockenes Land, das neue Normal. Klingt danach, und so heißt ja auch dieser Tag mit einem Thema und vielen Perspektiven. Wir vertiefen das jetzt nochmal mit Stefan Laps, Meteorologe in unserem ARD-Wetterkompetenzzentrum. Wir haben gerade gehört, mal zu wenig Wasser wie im Rhein, dann gibt's wieder Zeiten mit zu hohen Wasserständen, sprich ein ständiger Wechsel von Dürreperioden und Starkregenphasen. Ist das neue Normal?
Ja, Ricardo, tatsächlich. Damit müssen wir wirklich rechnen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Das Wetter bei uns in Deutschland und in Hessen wird insgesamt extremer. Und das hängt damit zusammen, dass warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann als kalte. Man sagt, im Schnitt pro Grad Celsius Erwärmung passen 7% mehr Wasserdampf in die Luft. Und das hat entsprechende Auswirkungen. Dadurch können zum Beispiel Regenfälle deutlich intensiver ausfallen. Gerade wenn wir es bei sommerlichen Starkregenlagen oder mit Gewitterlagen zu tun haben, da kann dann deutlich mehr Regen innerhalb von kurzer Zeit beispielsweise herunterkommen. Gleichzeitig bedeutet mehr Wasserdampf aber auch insgesamt mehr Energie in der gesamten Atmosphäre. Und das kann sich zum Beispiel auch in stärkeren Stürmen auswirken, aber eben wie gesagt auch in deutlich mehr Regen zum Teil.
Auch wenn wir das vielleicht jetzt nicht zum ersten Mal hören, Stefan, bitte erklär uns trotzdem nochmal den Zusammenhang aus meteorologischer Sicht. Wie Klimaerwärmung und diese Wetterextreme zusammenhängen, das kann man nicht oft genug erklärt bekommen, weil es ja auch nicht sofort einleuchtet. Mehr Hitze, mehr Stürme, mehr Regen.
Ganz genau, das ist eben das Problem. Was wir erleben aktuell, das ist eben Wetter. Wir gucken aus dem Fenster, wir sehen Sonnenschein, wir sehen Wolken, wir sehen Regen, wir gucken aufs Thermometer, wir gehen raus und wir fühlen entsprechende Temperaturen. Das ist das, was jetzt gerade passiert. Wenn wir uns aber beispielsweise das Klima anschauen, das Klima ist der Durchschnitt des Wetters über mehrere Jahrzehnte. Und das ist dann schon deutlich schwerer fühlbar. Und das können wir halt eben messen. Wir können messen, dass es in den vergangenen Jahrzehnten deutlich wärmer geworden ist. Und wenn wir mehr warme Luft haben, die Ozeane um uns herum beispielsweise, der Atlantik, das Mittelmeer, sind schon seit geraumer Zeit viel zu warm, teilweise 1 bis 3 Grad wärmer als normal. Und das bedeutet, wir haben mehr Wasserdampf in der Atmosphäre, dementsprechend viel mehr Energie. Folglich kann es viel häufiger und kräftiger regnen. Die Unwettergefahr ist dementsprechend größer. Also die Wetterextreme nehmen durch die Erderwärmung deutlich zu.
Und das haben wir auch in den vergangenen Jahren gelernt, dass es Luftmassen gibt in höheren Sphären, die sich eben weniger schnell bewegen als früher, die ein Grund sind für sogenannte blockierende Wetterlagen. Das habe ich mir angelesen, Stefan. Was beobachtet ihr da? Verlangsamen sich diese Luftmassen immer weiter?
Das kann tatsächlich eine Folge der Erderwärmung sein. Und das ist etwas, was wir auch schon seit mehr als 10 Jahren jetzt immer mal wieder beobachten, dass wir langanhaltende, langwierige Wetterlagen haben. Beispielsweise in diesem Jahr. Wir hatten im Februar und im März unheimlich viele Hochdruckgebiete, die sehr trockenes Wetter brachten. Die Sonne hat häufig geschienen. Dementsprechend war es auch wärmer, dementsprechend überproportional sonnig, dementsprechend fiel deutlich weniger Regen als üblich. Und das alles hängt miteinander zusammen. Wir können beobachten, dass zum Beispiel die Temperaturunterschiede zwischen der Arktis und dem Äquator im Laufe des Jahres nicht mehr ganz so groß sind, weil wir eben vor allem in der Arktis die sehr, sehr krasse Schnee- und Eisschmelze haben. Wenn sich diese Temperaturunterschiede zwischen Arktis und Äquator verringern, dann hat auch der Jetstream, also das Starkwindband in großen Höhen, das die Tiefdruckgebiete über unseren Kontinent hinweg bewegt und bei uns in Deutschland für normalerweise abwechslungsreiches und gemäßigtes Wetter sorgt, das wird dann langsamer, der kommt ein bisschen zum Erliegen. Und das führt dazu, dass wir immer häufiger, immer wieder langanhaltende Wetterperioden haben, wo die Strömungen gleich sind, wo Hoch- und Tiefdruckgebiete ihre Positionen quasi beibehalten. Wie im vergangenen Jahr, um noch ein Beispiel zu nennen, der vergangene Sommer war zumindest mal wieder typisch mitteleuropäisch, aber wir hatten über mehrere Monate hinweg immer wieder Tiefdruckeinfluss, sind immer wieder Tiefs zu uns hereingezogen, die häufig Regen brachten, zum Teil auch Gewitter. Und in diesem Jahr überwiegt wieder einmal der Hochdruckeinfluss und wir müssen fast Sorge haben, dass sich eventuell Richtung Sommer das Thema Dürre bei uns wieder einschleicht.
Und jetzt hast du den Jetstream genannt, der unsere Hochdruck- und Tiefdruckgebiete so im Grunde genommen bewegen müsste. Und wird der tatsächlich auch über die Zeit hinweg immer langsamer? Kann man das auch beobachten?
Also er ist ein Stück weit langsamer geworden und das ist ja das, was wir jetzt in den vergangenen 10 Jahren immer öfter beobachten, dass Wetterlagen halt länger andauern. Ob das Ganze sich jetzt in den nächsten Jahrzehnten, 50, 100 Jahren, ob sich das ganze System weiter verlangsamt, da sind sich die Klimaexperten unsicher. Das kann ich persönlich auch nicht genau sagen. Aber es ist davon auszugehen, dass wir es eben auch in der Zukunft immer mit wiederkehrenden Wetterlagen haben, die lange andauern und die nur noch wenig Abwechslung bringen.
Welche Regionen in Deutschland oder vielleicht auch weiter gefasst in Mitteleuropa sind denn besonders betroffen? Also in Hessen haben wir ja die Rheinebene, das Rhein-Main-Gebiet, das sind ja besonders heiße Gebiete.
Ja, also das ist bei uns in Hessen einerseits, wie du schon richtig sagst, Main und Rhein die Ecke, das Rhein-Main-Gebiet, Großraum, Darmstadt, Dieburg, weiter runter vor allen Dingen nach Südhessen, das Ried, Teile des Odenwaldes, die sind bei uns in Hessen besonders betroffen. Und wenn wir dann nochmal ein bisschen weiter fassen in Richtung ganz Deutschland, dann müssen wir natürlich den Blick auch wieder in Richtung Oberrheingraben richten, also alles zwischen Mannheim und Freiburg beispielsweise. In diesen Regionen, die werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten häufiger von Hitze Wellen betroffen sein und da können die Temperaturen dann auch schon mal öfter über 40 Grad zum Beispiel ansteigen. Das der bisherige Rekord deutschlandweit liegt ja bei, glaube ich, etwas über 41 Grad. Auch das können wir toppen. Und eine weitere Region, in der es auch noch gefährlich werden könnte, gerade was Hitzewellen zum Beispiel angeht, ist das Ruhrgebiet. Also auch Teile Nordrhein-Westfalens, gerade die Niederungen, die können eben immer wieder betroffen werden.
Sind das jetzt eigentlich klimatische Entwicklungen, die wir noch irgendwie abfangen könnten in den nächsten Jahren oder sind die Reaktionszeiträume da sowieso viel zu lang?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir sozusagen das, was wir heute draußen erleben, das haben wir vor 20 oder 30 Jahren verschuldet. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Heißt also, wenn wir heute Klimaschutz betreiben oder anfangen, Maßnahmen zu ergreifen, dann wirken die erst nach Jahrzehnten. Und deswegen sind die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so in Sorge, wenn die Politik beispielsweise nicht genügend macht oder auch jeder Einzelne, dass die Erderwärmung eben unaufhaltsam weiter voranschreitet und die Wetterbedingungen immer extremer werden, was dazu führen kann, dass teilweise sogar Teile unseres Planeten ein Stück weit unbewohnbar werden mit der Zeit.
Keine schönen Aussichten. Wie sind denn die Aussichten für den nächsten Sommer? Du hattest angedeutet, dass es ein besonders heißer werden könnte.
Das kann tatsächlich der Fall sein. Ich habe mal geschaut, der Deutsche Wetterdienst, der veröffentlicht schon seit geraumer Zeit regelmäßig sogenannte Klimavorhersagen. Die kann man sich im Netz auch anschauen. Und nach der aktuellsten Vorhersage sieht es so aus, und da muss man sagen, das ist schon fast wieder wenig überraschend, dass auch dieser Sommer im Vergleich zum langjährigen Mittel wärmer ausfallen dürfte. Was das im Einzelnen bedeutet, kann man aber zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht sagen. Wärmer kann einfach nur bedeuten, okay, wir sind vielleicht 1, 2, 3 Grad über dem Klimamittel. Das muss aber nicht bedeuten, dass wir Hitzewellen von 37 bis 42 Grad bekommen beispielsweise. Wir haben das in den letzten Monaten auch erlebt. Es war grundsätzlich immer wärmer als normalerweise, aber es gab kaum Temperaturextreme. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Auch was die Niederschlagsverteilung angeht, da sieht es derzeit so aus, als ob der Westen und Süden Deutschlands eher zu trocken davon kommen, während die östlichen Teile Deutschlands wahrscheinlich eher zu nasse Verhältnisse erleben werden. Auch das spricht für ein ganz bestimmtes Strömungsmuster, das wir wahrscheinlich dann aus den Alpen heraus über Tschechien und dann weiter bis in den Osten Deutschlands Tiefdruckgebiete bekommen, die stellenweise sehr viel Regen produzieren können, während weiter im Westen, und da sind auch wir in Hessen natürlich dann betroffen, es nicht ganz so viel regnen kann. Aber das ist alles mit Vorsicht zu genießen, das sind nur Tendenzen.
Aber immerhin, soweit kann man schon vorausschauen, bis in den nächsten Sommer bei den Klimaprognosen. Wie werden denn die ersten Maitage, das kann man einen Meteorologen, glaube ich, leicht fragen, weil das ist der Blick in die nächste Woche.
Ja, das stimmt allerdings. Das ist wirklich einfacher. Und da sieht es so aus, dass wir zum Beispiel schon verbreitet sommerliche, frühsommerliche Temperaturen bei uns in Hessen bekommen werden. Das heißt, Temperaturen zwischen 25 und 28, vielleicht 29 Grad. Das ist natürlich viel zu warm für die Jahreszeit. Aber eben Frühsommer, Ende April beziehungsweise Anfang Mai. Dazu weiterhin viel Sonnenschein, nur wenige Wolken. Dann positioniert sich ein Tief vor Portugal und das schickt dann langsam aber sicher mehr Wolken zu uns nach Hessen und danach gehen die Temperaturen erstmal zurück. Dann ist es vorbei mit dem Frühsommerfeeling bei uns in Hessen. Nächste Woche, da wird's dann insgesamt kühler, meist nur noch so 13 bis 18 Grad, aber das sind dann eher Temperaturen, die für Anfang Mai auch normal sind.
Auch wieder normal. Stefan Laps mit den Wetteraussichten. Außerdem hat er uns die Wetterextreme nochmal genauer erklärt, wie sie entstehen und wie die Klimaerwärmung sie begünstigt. Zu wenig Regen in den vergangenen Monaten insgesamt. Auch in Teilen Österreichs sind die Folgen zu spüren. Der Grüne See zum Beispiel in der Steiermark ist eigentlich ein beliebtes Ausflugsziel, aber im Moment fehlt das Wasser. Karin Stracker ist aus unserem ARD-Studio in Wien hingefahren und hat Ausschau gehalten nach Wasser.
Gerald Weninger stapft über den steinigen Grund, bleibt stehen, stemmt die Arme in die Hüften und sieht sich um. Obwohl er nahe des Grünen Sees geboren ist, so kennt der 56-Jährige diesen Ort nicht. Normalerweise wäre da, wo er gerade steht, Wasser. Smaragdgrün und glasklar. Davon ist nur eine winzig kleine, allerdings braune Pfütze übrig. Zwei Enten dümpeln drauf herum. In der Luft liegt leichter Fischgeruch. Fische sucht man vergeblich.
Die haben es rausgeholt und in die Fischzuchtretour. Waren ca. 2000 Saiblingerinder, ganz kleine.
Der bei vielen als Ausflugsziel beliebte grüne See in der Steiermark ist fast vollständig ausgetrocknet. Es handelt sich um einen Karstsee, der von unterirdischen Quellen gespeist wird und keinen Überlauf hat. Sein Wasserstand ist stark vom Niederschlag abhängig, davon gab es in den letzten Monaten viel zu wenig. Österreich verzeichnet laut Meteorologen den trockensten Winter seit 28 Jahren mit 45% weniger Niederschlag als im Durchschnitt zu dieser Jahreszeit. Gerald Weninger ist trotzdem zuversichtlich, dass das Wasser jetzt im Frühjahr wiederkommt.
Bis daher, wo wir steigen, ist er sicher wier. Also bis 7, 8 Meter geht er alle Jahr auf. Ja, voriges Jahr haben wir fast 8 Meter gehabt.
Optimismus als Selbstzweck. Weninger ist Gastronom und betreibt wenige Schritte vom Seeufer entfernt einen Saisonbetrieb mit Restaurant und ein paar Zimmern. Und 10 Angestellten. Im Moment wird hier für den Start nach der Winterpause noch alles auf Vordermann gebracht. Gerald Weninger lebt von den Gästen, die ab Ende April nach einer Seeumrundung hungrig in sein Lokal kommen.
Ja, wenn viel los ist, kann da passieren, dass du zwischen 800.000 Essen hast am Tag.
Auf den Wegen rund um den Grünen See kann es richtig voll werden. Mehrere tausend Naturliebhaber sollen sich laut Weninger an manchen Wochenenden am Ufer tummeln. Seit er in der ORF-Sendung 9 Plätze, 9 Schätze 2014 zum schönsten Platz Österreichs gewählt wurde, hat sich seine Bekanntheit nochmal erhöht. Die Kulisse der sich im Wasser spiegelnden Berge und Wälder ist für viele atemberaubend. Ist der Wasserstand hoch, verschwinden Bänke, Wege und kleine Brücken unter der in allen Grüntönen glitzernden Oberfläche. Von all dieser Pracht bekommen die wenigen Besucher heute nichts zu sehen. Diese Touristen aus New York kennen die Hochglanzbilder aus dem Internet.
Wir wussten nicht genau, was uns erwartet. Es wäre vermutlich schöner, den See mit Wasser zu sehen. Aber es ist auch ohne okay. Die Landschaft mit den Bergen und Wäldern ist beeindruckend.
Andere sind schockierter vom aktuellen Zustand des Sees.
Traurig. Das ist ja Katastrophe. Da kannst du hoffen, dass es bald drängt.
Das ist ja Wahnsinn. Also den habe ich mein Leben noch nie so gesehen, muss ich ehrlich sagen, obwohl ich da oft drinnen bin.
Der Optimismus von Gastronom Gerald Weninger beruht darauf, dass der Wasserstand im See schon immer großen Schwankungen unterliegt. Um diese Zeit im Frühjahr ist er üblicherweise am niedrigsten. Mit dem Schmelzwasser von den umliegenden Bergen erreicht der See dann bis etwa Mitte Juni seinen Höchststand. Im Normalfall. Denn dieses Jahr ist kaum Schnee gefallen und dementsprechend wenig Schmelzwasser zu erwarten. Diese Tatsache schiebt Weninger zur Seite.
Kein Grund zur Panik, das wird schon wieder.
Das hofft er wohl auch für seine Tochter, die den Betrieb einmal übernehmen will.
Das wird schon wieder, der Optimismus eines Gastronomen aus der Steiermark. Das war der Bericht unserer Kollegin Karin Stracker über diesen grünen See im Herzen von Österreich. Ein bekanntes Ausflugsziel, in dem im Moment aber leider das Wasser fehlt. Wasser wird uns in Zukunft öfter mal fehlen, beziehungsweise es wird knapper durch die Dürrephasen, die den Grundwasserspiegel nicht mehr schnell genug auffüllen. Auch bei uns in Hessen passiert das ja immer wieder, zum Beispiel im südhessischen Ried. Gleichzeitig leben wir vor allem in den Großstädten oft noch nach dem Prinzip, das Trinkwasser, das kommt ja aus der Leitung und im Prinzip ist ja genug davon da. Wirklich? Martin Zimmermann ist Experte für Wasserinfrastruktur und für die Wiederverwertung von Wasser. Er arbeitet beim Institut für sozial-ökologische Forschung in Frankfurt und kennt sich vor allem bestens aus mit den Wasserkreisläufen in Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet. Und ich habe ihn erstmal gefragt, wie pfleglich wir denn mit unserem guten, klaren Wasser, unserem Trinkwasser eigentlich umgehen.
Ja, da lässt sich zunächst mal sagen, dass unsere Wasserinfrastrukturen, also sowohl Trinkwasser als auch Abwasserbeseitigung, die letzten 100, 150 Jahre gewachsen sind und sich weitestgehend nicht verändert haben. Und man hat sich beschäftigt jetzt schon mit diesen unterschiedlichen Herausforderungen, Klimawandel bedingt, aber auch demografischer Wandel. Das heißt zum Beispiel Bevölkerungswachstum in der Stadt führen dazu, dass hier die Ausgangslage, also die Wasserinfrastrukturen eventuell nicht mehr so vorbereitet sind, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Das heißt, da muss man denken in die Richtung, wie kann ich Trinkwasser einsparen? Wie kann ich unter Umständen Trinkwasser ersetzen durch sogenanntes Betriebswasser für unterschiedliche Zwecke.
Bevor wir da in die technischen Details gehen, nochmal eine Frage zur Überzeugung, die viele von uns ja auch mittlerweile haben. Das Wassersparen, das wissen wir seit Jahren, dass es positive Effekte hat, schon allein für den Geldbeutel, aber dann eben auch für unsere Grundwasserspiegel. Und gerade wenn wir über Frankfurt sprechen, auch für die Gemeinden im Taunus und im Vogelsberg, die sich ja freuen würden, wenn wir weniger Wasser in die Großstadt leiten würden. Also ist das noch ein Problem der Köpfe oder ist es tatsächlich ein Infrastrukturproblem?
Ja, ich würde sagen, es ist beides. Zum einen haben Sie natürlich recht, die Wassereinsparpotenziale, wenn wir an unsere Haushalte denken, sind da schon relativ optimiert. Also wenn wir an Armaturen oder Waschmaschinen im Haushalt nachdenken, dann ist das ein Wasserverbrauch, der zumindest im internationalen Vergleich relativ gering ist. Nichtsdestotrotz muss man natürlich darüber nachdenken, wir spülen unsere Toiletten immer noch mit Trinkwasser, mit dem wichtigsten Lebensmittel, das wir haben. Und wenn man sich für solche Zwecke überlegt, dass ich da nicht zwangsläufig Trinkwasser einsetzen muss, sondern eventuell auch Wasser, ich sage jetzt mal minderer Qualität, sprich Betriebswasser, dann kommen wir hier zu erheblichen Einsparpotenzialen, die noch überhaupt nicht ausgeschöpft sind. Das betrifft auch die Gartenbewässerung, die Raumreinigung, bis hin zu Fragen, ob man seine Waschmaschine eventuell auch mit Betriebswasser betreiben möchte. Und dann kann ich bis zu 40% des täglichen Trinkwasserbedarfs in den Haushalten weiter einsparen. Und das wäre natürlich eine ganz andere Ausgangslage.
Jetzt haben Sie einen Fachbegriff genannt, Betriebswasser, auch wenn wir uns vielleicht was darunter vorstellen können, aber da gibt es ja noch andere Begriffe, die da eine Rolle spielen, also Schwarzwasser, Grauwasser, Brauchwasser, vielleicht können Sie uns das nochmal erklären.
Ja, Betriebswasser ist zunächst mal ein Wasser, das nicht ganz den Anforderungen der Trinkwasserverordnung genügt, also ich sollte Betriebswasser nicht täglich trinken, aber es ist vielleicht vergleichbar mit Wasser im Schwimmbad. Das heißt, wenn ich das berühre oder wenn ich das auch ab und zu mal verschlucke, sind damit keine gesundheitlichen Gefahren verbunden. Aber so ein solches Betriebswasser würde sich natürlich hervorragend eignen, um die Toilettenspülung zu betreiben, den Garten zu bewässern. Und dann kann man sich überlegen, woher nehme ich das Betriebswasser oder was nutze ich, um daraus Betriebswasser zu machen?
Aus der Betriebswasserleitung. Die es aber noch nicht gibt.
Die es noch nicht gibt. Aber ich könnte zum Beispiel Regenwasser nutzen oder ich könnte leicht verschmutztes Wasser aus der Dusche, aus der Badewanne, aus dem Handwaschbecken nutzen, vielleicht auch aus der Waschmaschine, was ich mit geringerem Aufwand aufbereiten kann, um daraus Betriebswasser bereitzustellen. Aber wie Sie sagten, ich bräuchte für so ein System dann ein doppeltes Leitungssystem, also für die Versorgung eine Trinkwasserleitung, parallel dazu eine Betriebswasserleitung und auf der Beseitigungsseite ebenfalls eine Schwarzwasserleitung oder eine Schmutzwasserleitung, die das Abwasser aus der Toilette ableitet und dann aber getrennt davon eine Grauwasserleitung, die das Wasser aus der Dusche, aus den Handwaschbecken, aus der Waschmaschine aufsammelt und dann einer entsprechenden Aufbereitung zuführt.
Bräuchten wir, wäre gut, wäre vorteilhaft für uns alle, um Wasser zu sparen, um besser mit unserem Trinkwasser umzugehen, aber klingt teuer, müsste man ja alles komplett überall umrüsten.
Ja, auf den ersten Blick könnte man meinen, doppelte Leitung heißt auch doppelte Kosten, aber damit haben wir uns eingehend beschäftigt und je nachdem, wie die Ausgangslage ist, wie die Rahmenbedingungen sind, also insbesondere im verdichteten städtischen Bereich, kommen wir zu dem Ergebnis, dass insbesondere in hochverdichteten städtischen Räumen, also beispielsweise Mehrfamilienhäuser mit hohen Geschossflächenzahlen, dass wir hier durchaus konkurrenzfähige Preise haben. Also dass wir hier ein System anbieten können, wo letztendlich der Trinkwasserpreis, also den Euro, den wir bezahlen für jeden Kubikmeter, am Ende nicht wesentlich teurer oder in manchen Fällen sogar günstiger ist als das konventionelle System. Das heißt, wenn diese optimalen Ausgangsbedingungen gegeben sind, können die Kosten, können der Mehrpreis also nicht ausschlaggebend sein, dass man sich für ein System dagegen entscheidet, sondern es sind dann eher die Argumente, habe ich in Zukunft weiterhin das Wasser, steht mir das zur Verfügung oder bin ich nicht sogar gezwungen, mich auf so alternative Systeme einzulassen?
Und hören Ihnen die Stadtplaner und Bauträger zu?
Da haben wir zunächst mal gute Erfahrungen gemacht in den Projekten. Allerdings muss man natürlich sagen, dass solche Projekte immer dadurch gekennzeichnet sind, dass hier diejenigen, die motiviert sind, die interessiert sind an Akteuren in der Stadt, aber auch darüber hinaus zusammenkommen. Und in der Realität muss man natürlich sagen, es braucht sehr viele motivierte Institutionen und Akteure, die zusammenkommen, um sowas zu realisieren. Und das ist leider nun mal der Fall, dass häufig stadtplanerische Prozesse so gestaltet sind, dass man sich erst am Ende, also wenn ein städtebaulicher Entwurf vorliegt, dass am Ende erst Ingenieure, die sich mit Wasserinfrastrukturen beschäftigen, dazukommen. Und dann ihnen nichts anderes übrig bleibt, als konventionelle Systeme dort einzuplanen. Aber wenn es so wäre, dass Stadtplaner, Architekten, auch Stadtplanungsämter sozusagen von vornherein diese Alternativen mitdenken würden, dann ergeben sich wahrscheinlich auch ganz andere Möglichkeiten, das auch in die Realität umzusetzen.
Also das ist eine gewachsene Infrastruktur und Sie haben es am Anfang ja auch schon gesagt, die über 100, 150 Jahre hinweg gewachsen ist. Unser Wasserleitungssystem, unser Wasserkreislauf, System. Das kann man nicht einfach so offenbar verändern und umbauen, auch wenn es bitter nötig wäre. Wenn wir ins Ausland schauen, und Sie tun das ja auch regelmäßig, zum Beispiel in Südafrika sich umschauen, konkret in Namibia, dort weiß man ja den Wert von Trinkwasser viel mehr zu schätzen als bei uns. Was machen die anders bzw. besser?
Das ist natürlich jetzt ein schwieriger Vergleich, die Rahmenbedingungen in Namibia direkt zu übertragen. Aber nichtsdestotrotz kann man ja gucken, es geht um Wasserknappheit oder wie gehe ich mit diesen Wasserressourcen um. Und gerade Windhoek ist, glaube ich, ein Paradebeispiel weltweit dafür. Hier wird seit weit über 50 Jahren bereits das städtische Abwasser so aufbereitet, dass es wieder als Trinkwasser zur Verfügung gestellt werden kann. Man hat hier also sehr viel Erfahrung gesammelt und auch nachgewiesen, dass das Ganze funktionieren kann ohne gesundheitliche Herausforderungen, wenn man das mit entsprechenden Risikomanagementkonzepten sozusagen begleitet. Das sind aber, wie gesagt, extreme Rahmenbedingungen. Dort steht sehr viel weniger Wasser zur Verfügung. Namibia ist eins der trockensten Länder der Erde. Aber unter Umständen muss man sich in Zukunft auch in Deutschland darauf einstellen, überhaupt mit dem Gedanken zu spielen, dass Abwasser eben nichts ist, was man sozusagen beseitigen muss, sondern dass man auch Potenziale darin erkennt, diese zu nutzen. Und man muss es ja nicht so machen wie dort, sozusagen direkt als Trinkwasser bereitstellen, aber man kann darüber nachdenken, zumindest die Toilettenspülung zu speisen.
Und dann gibt es ja noch einen anderen Aspekt. Die Sommer, die bescheren uns ja dank Klimaerwärmung neben Dürreperioden auch häufiger Starkregen. Können wir denn solche Wassermassen auch besser nutzen, um Trinkwasser zu ersetzen?
Mit Sicherheit. Die Kopplung dieser unterschiedlichen Infrastruktursysteme, also wenn wir an Wasserinfrastruktur denken, sprechen wir auch gerne von grauer Infrastruktur, die im Boden versteckt ist. Es funktioniert und niemand beschäftigt sich alltäglich damit. Und es gibt die sogenannte blaue und grüne Infrastruktur in der Stadt, also Parkanlagen, Wasserflächen in der Stadt. Und wenn wir das kombinieren, gibt es eben auch Potenziale, sozusagen hier diese Synergien rauszubringen. Das heißt, ich kann Grauwasser, was mir zur Verfügung steht, wovon ich gar nicht so viel brauche, um damit Betriebswasser zu produzieren. Ich könnte überschüssiges Grauwasser zum Beispiel nutzen, um solche blauen, grünen Infrastrukturen in der Stadt zu speisen, also beispielsweise Parkanlagen zu bewässern, um dadurch das Mikroklima zu beeinflussen, zu verbessern, Hitzeinsel in der Stadt zu kühlen. Und das wäre ein positiver Beitrag, damit umzugehen. Umgekehrt, auch Starkregenereignisse, Regenereignisse können durch solche blauen und grünen Infrastrukturen abgedämpft werden. Das Stichwort wäre hier Schwammstadt, um sozusagen zu verhindern, dass alles Regenwasser auf einmal in die Kanalisation gelangt und diese dann überlastet. Ich kann auch solche Überschüsse an Regenwasser dann speichern und möglicherweise nutzen für Betriebswasserzwecke.
Auch da reden wir, wenn ich Sie richtig verstanden habe, über die Zukunft. Sie haben gerade Schwammstadt gesagt. Ich glaube, viele Schwammstädte haben wir bisher nicht in Hessen.
Ich würde das nicht unterschreiben. Ich glaube, dass in den deutschen Kommunen das Stichwort Klimawandelanpassung angekommen ist. Die Kommunen erarbeiten in einem großen Umfang Klimawandelanpassungskonzepte und da gehört genau auch diese Anpassung an die veränderten Rahmenbedingungen, was das Wasser anbelangt, also zunehmende Starkregenereignisse. Und aber auch mehr Hitze, mehr Trockenheit, das gehört da mit dazu. Und ich glaube, das ist dort angekommen. Die Frage ist nur, wie wir das jetzt in die Breite, in die Umsetzung bekommen. Und ja, da gibt es die paar Herausforderungen, die ich jetzt hier beispielhaft schon nennen konnte. Und ja, es ist wahrscheinlich ein fortwährender Aufwand, den man da betreiben muss.
Martin Zimmermann, Ingenieur und Fachmann für Wasserinfrastruktur vom Institut für sozialökologische Forschung in Frankfurt. Wie die Kommunen sich vorbereiten auf die neuen Wetterextreme der nächsten Jahrzehnte, Stichwort Starkregen aufsammeln, Stichwort Schwammstadt, das besprechen wir übrigens gleich nochmal konkreter am Beispiel von Kassel. Vorher schauen wir nochmal auf dem Acker vorbei, denn die hessischen Landwirte haben ein paar schwierige Wochen hinter sich. Erst diese ungewöhnliche Trockenheit, dann der Regen, aber reicht er für eine gute Ernte? Carsten Gohlke war für uns unterwegs.
Andreas Bott ist Biolandwirt und ich treffe ihn auf seinem Hof mitten in den Vorbereitungen für die Feldarbeit. Er schaut zum Himmel, an dem sich graue Regenwolken türmen. Während ich fröstelnd den Kopf zwischen die Schultern ziehe, scheint er erfreut zu sein.
Der Anfang war schon sehr trocken, aber jetzt hat sich die Situation ein bisschen entspannt. Die Pflanzen haben wieder angefangen zu wachsen.
Viel zu trocken waren der März und auch die erste Hälfte des April.
Wachstum der Pflanzen ist stark eingeschränkt und die Pflanzen kommen halt auch in Trockenstress. Die stellen teilweise ihr Wachstum ein oder gehen vorzeitig in eine Blüte.
Für ihn als Biobauer, der ja auf jede zusätzliche Düngung verzichtet, kein gutes Omen.
Also bei uns, wir sind ja ein Biobetrieb, ist das eh anders da von der ganzen Vegetation. Ist der Regen dann der ausschlaggebende Faktor, dass die Pflanzen anfangen zu wachsen?
Ein paar Dörfer weiter betreibt Thomas Schickling konventionelle Landwirtschaft. Er ist Viehzüchter und er baut Wintergerste an, die er bereits in 2 Monaten zur Ernte ansteht. Und er hat mit der Trockenheit auf seinen Feldern ein ganz anderes Problem.
Der Dünger ist nicht an die Pflanze gekommen, weil der Regen gefehlt hat.
Also umsonst gedüngt und damit Geld verbrannt.
Ja, was heißt Konsequenzen? Es kommt aufs Land drauf an, auf die Beschaffenheit vom Land. Schlechtes Land, da steht die Gerste schlechter da, als wenn gut versorgte, humusreiches Land steht so fetter, also dicker.
Er hofft nun, dass die aktuellen Niederschläge da noch einiges retten.
Ja gut, der Regen ist schon gut für die Natur, für das Getreide und für das Grünland. Ist schon in Ordnung. Aber es hätte ruhig ein bisschen länger regnen können.
Er weiß natürlich auch, dass vieles vom Boden abhängt. In Osthessen ist man da gut aufgestellt und kann so auch einmal längere Dürreperioden gut überstehen. Genau dieses Wissen lässt auch Landwirt Marco Schramm entspannt in den wolkenverhangenen Himmel schauen.
Ja, merkt man schon. Im Getreide ist es sehr unterschiedlich. Gute Böden sind relativ gut durchgekommen, schlechte Böden sind schlecht durchgekommen. Ja, das muss man jetzt abwarten, was der Regen bringt. War es das jetzt mit dem Regen? Kommt wieder Regen? Ganz unterschiedlich.
Auch er weiß sehr wohl, dass sich im Frühling 25 noch alles zum Guten wenden kann, wenn Regen und Sonne im Gleichgewicht stehen.
Wo hier ist alles noch im normalen Bereich. Sehr unterschiedlich, wie gesagt, aber alles noch im normalen Bereich.
In einem Punkt sind sich alle einig. Eine Prognose fürs Jahr kann derzeit keiner geben, auch wenn der Start durchaus etwas holprig war. Aber auch auf den Feldern in Osthessen gilt, ein bisschen Jammern gehört zum Leben dazu, doch eigentlich...
Ich denke, es wird was.
Wir warten ab, bis der Mähdrescher da war und die Ernte im Tank ist.
Hoffen auf mehr Regen. Der Frühling 2025 aus Sicht hessischer Landwirte. Starker Regen, trockenes Land, das neue Normal. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Zu viel Wasser hat Kassel gesehen und erlebt vor knapp 2 Jahren. Innerhalb von einer halben Stunde kam so viel Regen runter, dass Schulen und Kindergärten, das Theater, der Bahnhof, viele Keller, viele Straßen plötzlich überflutet waren. Nichts ging mehr über Stunden hinweg und schnell war klar, das war ein Jahrhundertereignis. Jörg Gerhold ist Leiter des, sondern Vizeleiter des Umwelt- und Gartenamtes der Stadt Kassel, die mittlerweile einige Schlüsse gezogen hat. Aber erstmal habe ich ihn gefragt, wie er diesen Junitag erlebt hat.
Ja, das war für uns alle sehr überraschend. Man hört immer wieder von Starkregenereignissen in der Republik, im Land, in ganz Europa und hofft auch immer, dass es an einem vorübergeht. Und dann kommt es doch sehr plötzlich und sehr schnell und es waren gewaltige Massen Autos, Wassermassen. Autos sind mitgerissen worden, Sturm, Hagel, Regen, alles auf einmal. Bäume sind entwurzelt worden, Dächer sind zu Schaden gekommen. Also wir hatten einen riesigen Schaden allein an städtischen Liegenschaften von rund 15 Millionen Euro. Also das war gewaltig und haben tatsächlich dann auch in der Situation mit vereinten Kräften haben wir mit Feuerwehr, mit THW, mit Landes- und Stadtpolizei, mit den städtischen Werken, mit Landkreiskatastrophenzügen haben wir versucht, das zu managen, was da plötzlich entstanden ist und haben das, glaube ich, auch letztendlich ganz gut hingekriegt. Und man kann eben sagen, was ganz, ganz wichtig war, wir haben keine größeren Personenschäden zu verzeichnen gehabt in Kassel, sondern es waren tatsächlich nur in Anführungsstrichen Sachschäden.
Sind denn mittlerweile alle Spuren beseitigt oder gibt es immer noch Nachwirkungen?
Da gibt es immer noch Nachwirkungen. Also wir haben zum Beispiel jetzt noch nicht die letzten Dächer saniert. Das ist letztlich auch für die Handwerkerschaft eine große Herausforderung gewesen. Das waren ja nicht nur Schäden an städtischen Liegenschaften, sondern auch im Privathäusern. Und da sind tatsächlich noch Dacharbeiten zu machen, die jetzt in 2025 hoffentlich dann auch abgeschlossen werden können.
Wir wollen jetzt keinen Finger in die Wunde legen, aber trotzdem nochmal die Frage an Sie, wie gut war die Stadt denn damals tatsächlich auch vorbereitet auf eine solche Eventualität, auf einen solchen Starkregen?
Ja, das ist eine gute Frage. Letztendlich versucht man sich irgendwie darauf einzustellen, aber es gab tatsächlich zu der Zeit noch kein Starkregen-Gefahrenkonzept. Das sind wir gerade dabei, es aufzustellen. Wir waren insofern vorbereitet, dass wir auch über Sturmereignisse und dergleichen schon eine gewisse Routine in der Zusammenarbeit in der Stadt haben. Das war jetzt alles nochmal deutlich schlimmer, aber am Ende muss man sagen, durch diese Routine, die man über die Jahre schon bei anderen kleineren Ereignissen hatte, war eine gewisse Übung vorhanden und es hat auch gut funktioniert. Ich meine, wir hatten in 2 Stunden 800 Notrufe und 400 Rettungskräfte Tag und Nacht im Einsatz und das haben wir gut koordiniert.
Und welche Schlüsse haben Sie danach gezogen? Was hat die Stadt daraus gelernt? Was sind Sie angegangen seitdem?
Ja, zum einen direkt bei der Feuerwehrleitstelle haben wir die Technik verfeinert und ausgebaut, dass man auch so ein erhöhtes Notruf- und Einsatzaufkommen noch besser koordinieren und steuern kann. Bei dem Eigenbetrieb Kassel Wasser haben wir neues Gerät angeschafft, um noch schneller verstopfte Straßeneinläufe wieder freizukriegen. Und wir haben seitdem auch, sitzen wir in einer Projektgruppe zusammen, Projektgruppe Gefahrenabwehr Starkregen, wo wir zum einen eine Starkregen-Gefahrenkarte als Grundlage haben, wo wir jetzt eine Risikoanalyse mit Schadenpotenzialen erarbeiten und dann auch über Sofortmaßnahmen nachdenken müssen, wo legen wir zuerst los, wenn derartiges nochmal passiert.
Und was kann man da ablesen auf dieser Starkregen-Gefahrenkarte? Kann man da jede Straße, jedes Haus einzeln erkennen, wie gefährdet die Gegenden sind?
Ja, so ist es. Also die ist online gestellt, die Starkregengefahrenkarte. Man kann sehen, wie hoch das Wasser bei einem Starkregenereignis vor seiner Haustür sozusagen stehen wird. Man kann auch die Fließgeschwindigkeiten des Wassers erkennen, was nicht unerheblich ist. Also auch eine nicht unerhebliche Gefahr wird oftmals unterschätzt. Und wir haben auch alle Kasseler Grundstücksbesitzer haben wir sozusagen über einen Flyer informiert, wie man sich selbst sein Anwesen, sein Haus selbst vor Starkregen oder eindringendem Starkregen schützen kann. Also die Bevölkerung ist sozusagen informiert und wie man sich selbst schützen kann. Wir bieten bei Kassel Wasser auch Beratungen an, wo die Experten vor Ort rausgehen, wenn es die Bürgerinnen und Bürger wünschen und konkret am Objekt sagen, so könnten sie sich schützen.
Und hat die Stadt auch seitdem bauliche Maßnahmen unternommen, zum Beispiel um das Wasser besser abfließen zu lassen in der Stadt?
Also wir sind dabei, wie viele andere Städte auch, und da sind Rotterdam und Kopenhagen bekannte Vorreiter, dieses Schwammstadtprinzip bei unseren Planungen und dort, wo wir größere Straßensanierungen machen, zu beherzigen und umzusetzen. Das heißt, wir versuchen schon jetzt in Zukunft viel mehr Wasser eine Versickerungsmöglichkeit zu geben, damit eben dieser Anstau vom Wasser und diese Wassermassen auf den Straßen so in der Form etwas minimiert werden. Aber ehrlicherweise muss man auch sagen, dass das am Ende nie ganz gelingen wird. Man kann da nur die Symptome etwas lindern sozusagen.
Und gerade jetzt fällt mir ein, wenn wir über die Klimaerwärmung sprechen und über die Zeit, in der wir leben, haben Sie auch daran gedacht, den Regen aufzufangen, um ihn dann irgendwann wieder zu verwerten, zum Beispiel als Brauchwasser, um in Zukunft dann Wasser zu sparen? Oder geht es jetzt wirklich erstmal nur ums Ableiten?
Nein, es geht auch ums Auffangen, um Retentionszisternen, die man einbaut, wo man Wasser zwischenspeichern kann, was man dann wiederum in Trockenzeiten für Baumbewässerung nimmt, die man dann aber auch, wenn es über den Deutschen Wetterdienst die Nachricht kommt, dass Starkregen kommt, die man dann zeitnah leerlaufen lassen kann, damit sie wieder Wasser aufnehmen. Als solche Dinge sind bei uns schon auch in Planung.
Und wo schauen Sie sich was ab? Sie haben eben Rotterdam und Kopenhagen genannt. Sind das Städte, die Vorbilder sind für Wassermanagement und Wasserkreisläufe?
Das sind sicherlich Vorbilder. Es gibt aber auch in Deutschland schon viele Städte, die sich auf den Weg gemacht haben. Da gibt es Heidelberg, Hamburg, Bremen, Köln, die schon deutlich weiter sind als wir in Kassel. Aber auch wir haben da schon einiges unternommen, wie ich gerade erwähnt habe, und sind so mit den Städten Frankfurt und Hannover, sage ich mal, sind wir so auf dem gleichen Kurs. Wir haben die Starkregengefahrenkarte, wir machen eine Risikoanalyse, wir haben die Bevölkerung umfangreich informiert und gucken jetzt, wie schützen wir unsere kritischen Objekte. Und da sind wir schon auf einem guten Weg und auch gut mit dabei.
Die Stadt Kassel wappnet sich also für den Fall, dass wieder zu viel Wasser auf einmal runterkommen sollte, wie im Juni 2023. Und das ist auch gut so, denn sogenannte Starkregenereignisse wird es in Zukunft immer öfter geben. Jörg Gerhold war das vom Kasseler Umwelt- und Gartenamt. Starker Regen, trockenes Land, das neue Normal. Das war der Tag mit einem Thema und vielen Perspektiven. Wie immer haben wir am Ende noch eine Empfehlung zum Weiterhören, und zwar den Podcast IQ Wissenschaft und Forschung und die Folge Wo ist das Wasser? Da geht es um die Verschiebung der weltweiten Wasservorräte und wie sie auch die Gewichtsverteilung der Erde verändern und welche enormen Folgen das hat. Finden Sie, wie immer, in der App der ARD Audiothek, wie auch uns, den Tag. Und wenn Sie wissen wollen, was wir machen und planen, Anregungen haben, konstruktive Kritik, dann melden Sie sich gerne bei uns. Die Kontaktdaten finden Sie auf hr2.de oder auf hrinforadio.de.
Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.